Ich glaube, dass wir aktuell in einer Zeit sind, wo wir verlernt haben, auf unsere Intuition und auf unser Bauchgefühl zu hören. Aber diese Intuition ist oft klüger, als wir denken. Und ja, und ich habe einfach gelernt, dass mein Bauchgefühl mir den Weg zeigt, wenn ich bereit bin, hinzuhören. Egal, ob es um Karriere geht, um Beziehungen oder Entscheidungen im Alltag.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Gründerin im Bereich People und Project Management und Speakerin für mentale Gesundheit, Fatma Kaya. Hallo Fatma, schön, dass du meinem Podcast dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
Wenn man sich ein bisschen über dich informiert, dann findet man so Sätze wie mach dich sichtbar, sonst übersehen dich andere, aber auch so Sachen wie Tabubrecherin, was Mental Health angeht. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was hast du mit den Themen zu tun?
Genau, ich fange mal an. Also ich bin Fatma, 33 Jahre alt und selbstständig im Bereich People and Project Management. Und was heißt das genau? Ich unterstütze Unternehmen und Persönlichkeiten in den Bereichen Kommunikation, PR, Personal Branding, Management und Social Media. Und außerdem bin ich Speakerin im Bereich mentaler Gesundheit und breche Tabus, indem ich in der Gesellschaft und insbesondere in postmigrantischen Communities offen über Themen wie Burnout, Panikattacken und mentale Gesundheit spreche. Und das hat sich daraus entwickelt, dass ich Selbsterfahrung gemacht habe und irgendwann angefangen habe, darüber zu sprechen. Wieso ich angefangen habe, darüber zu sprechen, kann ich auch gerne erklären.
Erzähl einfach mal so ein bisschen über dich, eben wie es auch dazu kam, was du so machst, wieso dein Werdegang auch ein bisschen war.
Klar, gerne. Ich bin in der Türkei auf die Welt gekommen. Ich habe türkisch-kurdische Wurzeln und als ich 3 war, haben meine Eltern beschlossen, nach Deutschland zu kommen, um uns einfach eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und infolgedessen waren wir 10 Jahre in einem Asylanten-Flüchtlingsheim und das prägt einfach einen. Also es prägt ein Kind, es prägt die Eltern und so hat mein Leben gestartet, würde ich sagen. Und mein Leben war schon immer ein Wettrennen oder einen Hürdenlauf. Also ich bin immer von einer Hürde zur nächsten und immer weiter, immer weiter. Ich bin aber sehr froh, dass ich dann hier einen Bachelor machen konnte in International BWL und einen Master in International Management und ein Auslandssemester in Amerika. Aber es war halt immer mit sehr viel Mühe verbunden. Also es war nicht so, dass ich irgendwie ein Netzwerk hatte oder ein finanzielles Polster. Ich musste halt irgendwie mich immer mehr anstrengen, immer mehr machen, um gesehen zu werden, um dahin zu kommen, wo auch andere sind. Ich hatte kein Netzwerk oder mein Papa, der einfach mal anrufen konnte und sagen konnte, hier, meine Tochter sucht gerade einen Praktikumsplatz, habt ihr da mal was frei? Ich habe 80 Bewerbungen dafür schreiben müssen. Also es war nicht einfach, aber trotzdem bin ich stolz, dass ich heute hier stehe, wo ich stehe, wenn man mal bedenkt, dass ich auch nicht mal in einem Kindergarten war und heute einen Masterabschluss habe. Und so hat sich halt mein Leben entwickelt. Und irgendwann mit 27 stand ich dann in meiner Einzimmerwohnung, hatte einen Job nach dem Studium angenommen in einem internationalen Konzern und dachte, ja, endlich startet mein Leben, endlich starte ich durch, ich verdiene Geld, ich bin in einer neuen Stadt, ich kann jetzt endlich anfangen zu leben. Und war nicht so. Ich habe dann mit 27 in meiner Einzimmerwohnung gestanden und hatte meine erste Panikattacke. Und für all diejenigen, die nicht wissen, was eine Panikattacke ist, die überkommt dich komplett aus dem Nichts. Du hast das Gefühl, du kriegst keine Luft, dein Herz explodiert, du denkst, du stirbst. Und ich hatte das große Glück, dass damals mein Ex-Freund bei mir war und der dann gesagt hat, hier stimmt irgendwas gewaltig nicht, wir müssen am nächsten Tag zum Arzt. Dann sind wir zum Arzt, die Dame hat mich nur angeschaut und hat gesagt, sie haben Burnout. Das muss man sich mal vorstellen mit 27. Und ich hatte dann total die Ängste, das so der Familie zu erzählen oder der Gesellschaft und dachte mir, oh Gott, das ist doch so ein Tabuthema, das kann man doch nicht ansprechen, vor allem in der türkisch-kurdischen Community. Ich bin froh, dass meine Eltern reagiert haben, wie sie reagiert haben, aber ich weiß auch, dass es in anderen Familien anders zugeht und dass das Thema sehr viele Vorurteile mit sich bringt. Und ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, ich möchte darüber sprechen. Und ein Wendepunkt, warum ich darüber angefangen habe zu sprechen, ist, dass ich gehört habe, dass eine Person hinter meinem Rücken gesagt hat, Fatma ist nicht belastbar. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, wenn jemand belastbar ist, dann ich. Und bevor jemand anderes meine Geschichte erzählt, muss ich anfangen, meine Geschichte selbst zu erzählen. Und so kam das einfach ins Rollen.
Und parallel dazu hast du dich selbstständig gemacht.
Genau, das habe ich auch noch gemacht. Ja.
Und wie kam es dann dazu? Hast du dann einfach gesagt, okay, in dem Job bist du nicht glücklich oder Angestellten-Dasein ist nichts für dich? Oder wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du machst dich selbstständig?
Das mit der Panikattacke war ja so eine Sache. Ich war ja damals im Angestelltenverhältnis und da habe ich auch bin ich auch raus aus dem Angestelltenverhältnis, weil da noch die Masterarbeit auf war, die ich dann halt auch noch zu Ende bringen musste. Und ich hatte auch damals auch keinerlei Zugang zu Informationen. Ich wusste nicht, ich kann mich jetzt erstmal regenerieren. Ich kann mir jetzt auch eine Auszeit gönnen. Ich kann jetzt auch mal, keine Ahnung, in die Krankmeldung gehen. Also es war alles Unwissenheit. Und deswegen hatte ich nur eine Pause, nicht mal eine richtige Pause von 4 Monaten, in denen ich die Masterarbeit vollendet habe und mich auf einen neuen Job beworben habe. Ich war dann auch lange in dem Job, aber irgendwann war es für mich so klar, okay, ich möchte in die Selbstständigkeit und ich möchte mein eigener Chef sein. Und durch die Selbstständigkeit kann ich auch offener über das Thema sprechen. Weil wenn man im Angestelltenverhältnis ist, ist es halt leider immer noch so, dass Leute Angst haben, sich zu öffnen, dass sie dann abgestempelt werden, wie beispielsweise, du bist nicht belastbar oder die Person ist zu empfindlich oder zu sensibel. Und ich bin jetzt froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit, dass ich jetzt auch viel offener und ehrlicher über das Thema sprechen kann.
Das heißt, du verbindest das Thema schon auch mit deiner Selbstständigkeit?
Also nicht direkt mit meinen Kunden oder mit meinen Aufträgen, aber ich glaube, das gibt mir eine gewisse Leichtigkeit oder einen gewissen Raum, über das Thema sprechen zu können.
Hattest du schon mal den Fall, dass sich es indirekt verbunden hat, also dass du einen Kunden hattest von deiner Selbstständigkeit und der Kunde dann mitbekommen hat, oh, du hast auch noch dieses andere Thema und vielleicht hat es den Kunden auch betroffen und ihr habt dann darüber gesprochen oder umgekehrt, dass du über dieses Thema gesprochen hast und dann durch diese Kommunikation einen Kunden für deine Selbstständigkeit geworben hast?
Das ist jetzt noch nicht so zustande gekommen. Was zustande gekommen ist, dass Menschen mir auf Social Media folgen oder mich im Rahmen einer Veranstaltung oder im Rahmen meines Jobs kennengelernt habe und dann auf mich zugekommen sind und sich mir gegenüber geöffnet haben und gesagt haben, mir geht's genauso. Aber was zustande gekommen ist durch die Selbstständigkeit ist, dass ich auch in Unternehmen reingehe und meine Geschichte erzähle. Impulsvorträge gebe, Keynotes gebe und als Speakerin agiere. Das kam auch zustande. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, doch schon. Also da kamen schon ein paar Sachen zustande. Auch durch mein Netzwerk in Richtung Medien habe ich ja auch Interviews gegeben, sei es im Handelsblatt oder der Spiegel Online. Dann zu mir selbst, genau, und zu meinem Thema.
Wenn jetzt eine andere Person sagen würde, hey, ich habe da auch ein Thema, vielleicht nicht Burnout, vielleicht irgendwas anderes und auch da so ein bisschen, das ist Tabuthema und ich will irgendwie anfangen, darüber zu sprechen. Was würdest du empfehlen, sind so die ersten Schritte, die man gehen sollte?
Ich glaube, wenn man schon das Gefühl hat, darüber sprechen zu wollen, sollte man das einfach tun. Klar gibt's immer Menschen, die über dich urteilen wollen oder die dann irgendwas Doofes über dich sagen, aber ich glaube, das muss man einfach ausblenden. Und ich habe einfach gelernt, im Beruf, aber halt auch im Privatleben, wenn du authentisch bist, kommst du weiter im Leben. Du brauchst dich nicht zu verbiegen und wenn es wirklich ein Thema ist, was dich betrifft und wo du wirklich drüber reden willst, was dein Herzensthema ist, dann mach's einfach. Und authentisch und ehrliche Menschen, die kommen einfach viel weiter als Menschen, die halt irgendwie versuchen, eine Fassade aufrechtzuerhalten oder sich irgendeine Maske aufsetzen. Ich bin immer der Freund davon, einfach ehrlich und authentisch zu sein und einfach Dinge direkt anzusprechen und auch als eine Funktion, also als eine kleine Funktion oder als Vorbild zu dienen. Und wenn es ein Thema ist, was ein Tabuthema ist und was jetzt eine bestimmte Person betrifft, wenn sie sich öffnet, dann werden sich so viele andere Menschen auch öffnen. Dann kann man halt so in die Heilung kommen.
Also Authentizität. Sei authentisch, ist fast eine eigene Weisheit. Und um Weisheiten geht's ja. Was hast du denn als erste Weisheit mitgebracht?
Meine erste Weisheit ist, hör auf dein Bauchgefühl im Job genauso wie im privaten Leben. Ich glaube, dass wir aktuell in einer Zeit sind, wo wir verlernt haben, auf unsere Intuition und auf unser Bauchgefühl zu hören. Aber diese Intuition ist oft klüger, als wir denken. Und ja, und ich habe einfach gelernt, dass mein Bauchgefühl mir den Weg zeigt, wenn ich bereit bin, hinzuhören. Egal, ob es um Karriere geht, um Beziehungen oder Entscheidungen im Alltag.
Und wie zeigt sich das bei dir? Und hast du da so für dich irgendwie... Ja, das so entwickeln müssen, dass du so auf dein Bauchgefühl hörst. Also, ich meine, klar, wenn man hungrig ist, dann knurrt der Magen, aber wie äußert sich so das Bauchgefühl bei dir? Wie hörst du hin?
Ich glaube, jeder Mensch von uns kennt das Gefühl, wenn man mit einer bestimmten Person spricht oder in einem Raum ist, wo sich dann der Magen zusammenzieht und man ein ganz komisches Gefühl dabei hat. Und dieses Gefühl zeigt dir eigentlich genau in dem Augenblick, dass du vielleicht an einem falschen Ort oder mit der falschen Person unterwegs bist. Und ich glaube, da müssen wir einfach drauf hören, weil das täuscht uns nicht. Und ich habe jahrelang versucht, das irgendwie zu überhören oder zu verdrängen. Und irgendwann bin ich in Anführungszeichen aufgewacht und dachte mir so, das hat dir doch dein Körper schon vor Monaten oder vor Jahren signalisiert. Und jetzt erst ist es irgendwann in deinem Kopf angekommen und jetzt erst checkst du es. Aber eigentlich kriegen wir schon ein Signal über unseren Körper oder über unser Bauchgefühl. Ob uns jetzt gerade eine Situation gut tut oder nicht, ob uns ein Mensch gut tut oder nicht. Und ein Tipp von mir, wenn ich mit einem Mensch, also wenn ich das jetzt so mitgeben darf, wenn ich mit einem Menschen rede und danach irgendwie nach Hause gehe oder im Auto sitze, dann höre ich erstmal hinein in meinen Körper und versuche herauszufinden, was hat mir das jetzt gegeben? Hat es mir gut getan? Habe ich jetzt gute Laune dadurch? Oder habe ich jetzt komplett schlechte Laune und bin sehr pessimistisch durch das, also raus aus dem Gespräch gegangen? Das ist einfach so ein bisschen feinfühliger mit sich selbst zu sein und einfach auf sich zu hören. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Wie gehst du dann damit um, wenn jetzt eben dein Bauch das eine sagt und dein Kopf sagt, nee, aber logisch wäre was total anderes. So wie schaffst du da so den Weg dann zu sagen, okay, Kopf aus, auch an. Also das ist ja die Herausforderung.
Indem ich mir sage, schau doch mal in die Vergangenheit und dein Bauchgefühl hatte immer recht. Und versuch jetzt mal, diesmal wirklich auf deinen Bauch zu hören.
Gab es denn auch Situationen, wo dein Bauch mal nicht recht hatte?
Nein.
Dann ist es einfach. Genau, also ich glaube, wenn man dann sagt, okay, mein Bauchgefühl hatte immer recht, dann ist es natürlich super einfach, ja. Sehr schön. Was ist denn Weisheit 2?
Weisheit 2 ist, es ist okay, nicht okay zu sein. Denn mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche. Nur weil man etwas manchmal nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und wenn wir uns ein Bein brechen oder uns einen Arm brechen, dann gehen wir auch zum Arzt. Und wieso tun wir das nicht, wenn es unserer Seele schlecht geht? Also wir dürfen auch mal in Anführungszeichen Schwäche, das ist keine Schwäche, aber wir dürfen auch mal zeigen, dass es uns nicht gut geht und wir dürfen uns auch Hilfe suchen.
Ist für dich Hilfe direkt ärztliche Hilfe oder meinst du, dass es auch zum Beispiel hilfreich ist, erstmal mit Freunden drüber zu sprechen, Familie oder Ähnlichem?
Auf jeden Fall, weil nicht jeder Mensch, der in dieser Situation ist, hat auch die Kraft, sich Hilfe von einem Arzt zu holen. Ich kenne so viele Menschen, die Angst haben, zum Hörer zu greifen und beim Arzt anzurufen oder beim Therapeuten. Deswegen ist es vielleicht sinnvoller oder hilfreicher, sich erstmal der Familie oder dem Umfeld zu öffnen und diese Menschen zu bitten, für sie einen Termin zu machen oder sie zu begleiten.
Wenn man es jetzt mal aus der anderen Sichtweise sieht, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Elternteil ist oder vielleicht ein Freund und dann kommt die Freundin und sagt, hey du, mir geht's da gerade richtig scheiße, ich hatte eine Panikattacke, ich habe Burnout. Was würdest du Angehörigen oder Freunden empfehlen, wie man mit diesem Thema umgeht?
Einfühlsam zu sein, empathisch zu sein, sich so Sätze sparen wie, dann atme doch einfach weiter oder stell dich nicht so an, ach so schlimm ist es doch gar nicht, du hast doch ein tolles Leben. Also diese dummen Sprüche, die kann man sich alle mal wirklich sparen. Einfach empathisch sein, Hilfe anzubieten, einfach der Person das Gefühl zu geben, ich bin für dich da, ich kann dich entlasten, ich helfe dir. Einfach feinfühliger zu sein. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die Menschen sowohl in der Berufswelt als auch im privaten Umfeld verlernt haben. Du weißt nie, was für eine Last die Person mit sich schleppt. Mir sieht man das ja auch nicht an, was für eine Last ich aus der Kindheit mit mir rumschleppe oder was für eine Vergangenheit ich hatte. Und da habe ich einfach für mich gelernt oder gebe ich wirklich allen Menschen mit an die Hand, bitte seid einfach aufmerksamer, feinfühliger, empathischer, egal in was für einer Situation.
Jetzt hast du vorhin gemeint, gerade als Angestellter oder Angestellte ist es schwer, aber ich glaube grundsätzlich, dass Menschen sich häufig auch dafür schämen, wenn sie so eine Panikattacke hatten oder im Burnout sind oder so. Wie würdest du da oder was würdest du da empfehlen für die Menschen, die halt wirklich vielleicht sogar wissen, dass es ihnen nicht gut geht, aber ja, sie sich schämen, darüber zu sprechen?
Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn Unternehmen Safe Spaces schaffen, wo Menschen keine Angst haben müssen, sich zu öffnen.
Also das heißt, dass Unternehmen die Möglichkeit bieten, in einem geschützten Rahmen über diese Themen zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Und ja. Muss das Unternehmen oder braucht das Unternehmen dann Menschen, die sich mit den Themen auskennen, also ärztliche Unterstützung für diesen Fall? Oder in welchem Rahmen würdest du da empfehlen, dass man da sprechen kann über diese Themen?
Natürlich wäre das super, wenn Unternehmen eigene Psychologen an der Hand hätten. Aber ich glaube, es hilft auch einfach auch schon, wenn es eine vertrauenswürdige Person ist, der du dich öffnen kannst, sei es im HR-Bereich oder im Diversity-Bereich. Ich weiß nicht, wo man es jetzt einordnen sollte oder könnte, aber einfach, du weißt, es gibt eine Anlaufstelle, an die du dich wenden kannst, wo du dich mal öffnen kannst, wo du das Thema mal ansprechen kannst, wo man gemeinsam nach einer Lösung suchen kann. Und oftmals sind ja Menschen, die von Burnout betroffen sind, die besten Mitarbeiter. Das sind ja die, die wirklich Perfektionisten sind, die am meisten leisten, die immer da sind, die immer alles vorantreiben wollen. Unternehmen geben Unmengen von Geld aus, um Mitarbeiter zu bekommen, aber sie geben wenig Geld aus, um Mitarbeiter zu binden oder gesund zu halten. Und das ist auch so ein Punkt.
Was wäre denn da so der erste Schritt, wenn jetzt ein Unternehmer oder Unternehmerin zu dir kommt und sagt, hier, ich würde gerne in die Richtung mehr machen. Was wäre denn der erste Schritt? Weil wie du selber sagst, nicht jedes Unternehmen hat irgendwie eine Möglichkeit, einen Arzt dafür einzustellen oder ins engere Netzwerk vielleicht sogar zu nehmen oder so. Also was wäre so vielleicht der erste Schritt, den man als Unternehmerin machen kann, um genau so einen Safe Space zu schaffen?
Was ich gemerkt habe, ich hatte einen Vortrag vor HR-Lern und ich habe mich geöffnet und habe denen meine Geschichte erzählt und ich habe gemerkt, wie das in deren Kopf rattert, was es mit denen macht. Und ich glaube, umso mehr man Personen hat, die diesen Themen ein Gesicht geben, umso mehr würden sich Menschen öffnen. Auch im intern, im Unternehmen, wenn sich da eine Person vielleicht den Mut hat zu öffnen, dass sich dann andere Menschen öffnen, Vorbilder schaffen, einfach diese Räume schaffen, sprechen, Auszeiten nehmen, verschiedene Formate einführen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man einfach machen kann. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man Vorbilder schafft, dass man sagt, hey, es gibt Menschen, denen ging es genauso und dass man sich nicht alleine fühlt, weil oftmals, wenn man betroffen ist von dieser Krankheit oder von dieser Situation, hat man das Gefühl, man ist alleine. Allen anderen Menschen geht's gut, nur mir gerade nicht und mit mir stimmt gerade was nicht. Und ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man dann Menschen hat oder Menschen sieht, wo man sagt, okay, denen geht's ja genauso wie mir oder denen ging's mal genauso wie mir. Ich glaube, das alleine hilft schon enorm.
Was mache ich denn, wenn ich im Unternehmen, vielleicht ist es ein neues Unternehmen, vielleicht bin ich ein Startup, habe gerade vor einem halben Jahr gegründet, bin vielleicht gefundet und habe das Geld, um Dinge möglich zu machen. Wie kann ich denn von Anfang an dafür sorgen, dass das meinen Mitarbeitenden nicht so geht?
Ich glaube, mit einer offenen Kultur, mit Empathie, mit Haltung, mit Wertschätzung, mit Dingen, die gerade kein Geld kosten, kann man auch viel bewirken. Einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen oder durch das Unternehmen gehen. Wenn man sieht, dass gerade eine Person vielleicht ein bisschen schlecht geht, einfach mal auf die Person auch zugehen. Man hat ja immer das Gefühl, so, oh ja, immer alles nicht ansprechen, professionell bleiben und keine Gefühle zeigen. Nein, wir sind alles Menschen, wir sind keine Maschinen. Einfach auch da diesen Raum schaffen oder dieses Level, dass man das auch ansprechen darf und kann. Dass man das Gefühl hat, man ist hier willkommen, man kann das ansprechen, man ist hier gut aufgehoben, das wird nicht gegen mich verwendet oder es wird nicht gegen mich geschossen. Ich kann aus einer Situation von mir erzählen, das habe ich auch im Spiegel Online Interview erzählt. Ich war auf der Arbeit, ich hatte das Gefühl, ich kriege eine Panikattacke und ich hatte Tools von meiner Therapeutin an die Hand bekommen, Atemübungen. Dann habe ich diese gemacht und dann hat mir damals meine Vorgesetzte gesagt, ich soll nicht so laut atmen, ich würde sie nerven. Denkst du, dass ich in so einem Umfeld mich geöffnet hätte? Nein. Ich bin dann auf die Toilette gegangen, habe versucht, mein Nervensystem zu regulieren, runterzufahren und bin dann wieder zurück an meinen Schreibtisch. Und das ist nicht schön.
Das heißt, man muss da auch als Unternehmerin drauf schauen, dass man seinen Mitarbeitenden da einfach diese Möglichkeiten bietet. Also das heißt, am Ende sollten alle damit offener umgehen. Ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass man offener mit solchen Themen umgeht.
Ja.
Okay, was ist denn Weisheit 3?
Weisheit 3 passt so ein bisschen dazu, warum ich angefangen habe, über das Thema zu sprechen. Das heißt, mach dich sichtbar, sonst übersehen dich andere. Ich habe es selbst erlebt, in der Schule, im Studium oder im Berufsleben wurde ich oft übersehen. Und ich habe gelernt, dass man sich nicht auf die Anerkennung anderer verlassen kann. Und wenn man darauf wartet, gesehen zu werden, wartest du manchmal ein Leben lang. Und sichtbar zu sein heißt nicht irgendwie laut zu schreien oder sich zu inszenieren. Das heißt einfach authentisch zu sein, sich zu zeigen mit allem, was man ist. Denn wenn du dich nicht sichtbar machst, entscheiden andere, wie viel Raum du bekommst oder fangen an, deine Geschichten für dich zu erzählen.
Das ist jetzt auch so ein bisschen eine Verknüpfung zu deiner Selbstständigkeit, oder? Also auch in deiner Selbstständigkeit geht es ja darum, dass du anderen beibringst, sich sichtbar zu machen.
Ja, ja.
Das heißt, da hat man auch so ein bisschen die Verknüpfung. Du sagst einerseits, du machst dein eigenes Thema sichtbar, aber du hilfst dann auch anderen, sich sichtbar zu machen.
Genau.
Was wäre denn da so der erste Tipp? Egal, ob ich jetzt eben, wir hatten es ja vorhin schon davon, selbst irgendwie betroffen bin von irgendeinem psychischen Thema oder ob ich halt Unternehmen bin, was halt sagt, okay, oder vielleicht auch Selbstständiger bin oder Selbstständige, die sagt, hey, ich weiß, ich bin gut, aber niemand kriegt das mit. Was sind so die ersten Schritte? Was sind so Quick Wins, die dann irgendwie, die man umsetzen kann, um so ein bisschen Sichtbarkeit auch direkt zu generieren?
Anfangen. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt. Einfach anfangen. Viele Menschen haben immer Pläne, Dinge oder Sachen, die sie sagen wollen, im Kopf, aber die fangen nicht an. Und ich glaube, der wichtigste Schritt, einfach anfangen.
Anfangen mit meinem Thema oder anfangen mit der Sichtbarkeit? Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen eine Differenz. Also das eine ist, ich fange an mit dem, was ich vielleicht die Leidenschaft habe, mache mich selbstständig und habe dann vielleicht auch ein, zwei Kunden aus dem Bekanntenkreis oder Ähnliches. Und dann kommt ja das nächste Thema, das mich aber sonst niemand sieht. Und das ist ja dann so ein bisschen, sag mal, Marketing oder Vertrieb auch. Das sind ja auch solche Themen. Aber meinst du dann anfangen mit der Sichtbarkeit, also dass ich quasi nach außen gehe auf LinkedIn oder auf Social Media generell? Oder was sind so die ersten Schritte, um anzufangen mit der Sichtbarkeit?
Ja, erstmal überlegen, wo sind die Menschen, die das hören sollten, was ich zu sagen habe, und da halt explizit anfangen, darüber zu schreiben, zu sprechen, Videos zu drehen, sich zu zeigen, Kontakte zu knüpfen. Einfach diese Hürde zu überwinden, diese Anfangshürde, die oft sehr schwierig ist.
Und wo und wie? Also das ist ja so ein bisschen die Herausforderung. Ich weiß, ich bin selbstständig, ich habe jetzt einen Schreinereibetrieb und ich weiß, ich bin gut, weil die Kunden, die ich schon hatte, die sind super zufrieden, die sprechen vielleicht auch über mich und dadurch verbreitet sich das ein bisschen, aber es ist vielleicht nicht genug. Und dann, jetzt will ich sichtbar werden. So, was wären dann da so die ersten Schritte?
Ich glaube, die Sache ist, wir gehen hier gerade in verschiedene Richtungen, weil einmal geht es ja wirklich um diese Sichtbarkeit von meinem Unternehmen. Ich habe eine Dienstleistung und will Sichtbarkeit, oder es geht um ein Thema, was mich persönlich betrifft und ich spreche darüber und habe die Sichtbarkeit. Also da müssen wir halt schon ein bisschen differenzieren. Weil wenn ich ein Betrieb bin und meine Dienstleistung verkaufen will, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten im Bereich Marketing. Aber wenn ich jetzt sichtbar sein will, was mein Herzensthema betrifft, dann ist es ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, wichtig ist, dass man das Thema wirklich fühlt, dass man wirklich offen ist und bereit ist, darüber zu sprechen und dann zu überlegen, ja, wie kann ich darüber sprechen, wo kann ich darüber sprechen und bin ich authentisch dabei? Ich glaube wirklich, dass der wichtigste Punkt im Bereich Sichtbarkeit, Personal Branding ist, wie authentisch man einfach ist.
Also auch da sind wir bei der Ehrlichkeit, bei der Authentizität, dass man einfach ja über sich selbst spricht und aber halt offen und ehrlich ist und eben keine Fassade aufbaut, wie du es am Anfang gesagt hast.
Genau.
Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt eigentlich drei Weisheiten zusammen, aber es kommt noch eine Frage. Mhm. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Dass ich gut bin, so wie ich bin.
Würdest du dir selbst deine Weisheiten erzählen?
Auf jeden Fall, ja.
Hast du so eine Prioritätenliste für deine Weisheiten oder findest du alle drei gleichwertig?
Ich finde alle drei Weisheiten gleich wichtig, aber ich finde, hör auf dein Bauchgefühl, ist nochmal ein bisschen stärker, weil das dich auch sehr schützt vor gewissen Entscheidungen und beispielsweise Fehlern.
Okay, also das heißt, alle drei gleichwertig und einfach auf sich selbst vertrauen, ehrlich sein, authentisch sein und den eigenen Weg gehen.
Genau.
Sehr schön. Super, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Weisheiten. Danke, dass du offen über diese Themen sprichst, das muss man ja auch mal sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Möglichkeit, lieber Stefan.
Gerne. Ciao.
Ciao.
Das waren die Dreisheiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.